Ich hätte jetzt beinahe gesagt, und hier geht's weiter mit der Elefantengeschichte. Aber ja, ein schönes Bild, dass Gott vorangeht und auch auf der Suche ist nach den verlorenen Kindern, nach denen, die sich verirrt haben und irgendwie die Orientierung verloren haben. In der letzten Woche haben wir diese kleine Reihe, die heute auch schon wieder endet, begonnen über diese Geschichte von den verlorenen Söhnen. Es sind ja zwei. Letzte Woche war diese Geschichte mit einem Happy End. Der erste Sohn hat den Eindruck, er findet das Leben außerhalb der Gemeinschaft mit dem Vater und stürzt sich ins Leben. Und wie es kommt, kommen Krisen und plötzlich ist er am Ende. Plötzlich steht er da und weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sein Leben sozusagen vor die Wand gefahren. Und er hat den Eindruck, nach Hause kann ich eigentlich nicht mehr wirklich als Sohn. Also mache ich mich auf und bitte meinen Vater, dass er mich als Angestellten doch wenigstens aufnimmt. Dann habe ich wenigstens was zu essen. Er geht nach Hause, wird aufgenommen mit offenen Armen. Der Vater feiert einen Riesenfete und Happy End. Wäre schön, wenn die Geschichte da aufhören würde, wenn er vielleicht nur einen Sohn hätte. Er hat aber zwei. Die zweite Geschichte, und darum geht's heute. Heute geht's um diesen zweiten Sohn, der plötzlich auf der Bildfläche auftaucht. Und es ist eigentlich der erste Sohn, es ist der ältere. Der taucht auf und Jesus erzählt in diesem zweiten Teil dieser Geschichte von den verlorenen Söhnen oder der Geschichte von Gottes Wesen und seiner unbeschreiblichen, unabhängigen und bedingungslosen Liebe oder dem Gleichnis von Gottes unwiderstehlichem Hang, rauschende Feste zu feiern. Er erzählt diese Geschichte von diesem zweiten Sohn. Und ich lese uns aus Lukas 15 die Verse 25 bis 32. Lukas 15, die Verse 25 bis 32. Währenddessen war sein älterer Sohn auf dem Feld. Als er in der Nähe des Hauses kam, hörte er die festliche Musik und den Tanz. Da rief er einen der Hausangestellten zu sich und fragte ihm, was da los war. Der sagte, das ist ein Fest, weil dein Bruder wiedergekommen ist. Dein Vater hat für ihn das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Da wurde er sehr wütend und wollte nicht in das Haus hineingehen. Aber sein Vater kam heraus und redete ihm freundlich und gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, jetzt schau mal her, so viele Jahre mühe ich mich hier ab und arbeite und habe kein einziges Mal auch nur eine einzige Anweisung von dir missachtet. Aber mir hast du noch nie auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, damit ich es mir zusammen mit meinen Freunden einmal gut gehen lassen kann. Jetzt aber, wo der da, dein Sohn, der deinen Besitz mit Prostituierten verprasst hat, wieder auftaucht, da hast du für ihn sogar das gemästete Kalb schlachten lassen. Da sagte der Vater, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber müssen wir uns doch freuen und so richtig feiern. Denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wiederbekommen. Also da ist diese große Fete im Gang, ein rauschendes Fest und der ältere Sohn ist seltsamerweise bei der Arbeit. Er ist nicht auf dem Fest. Und er nähert sich dem Zuhause. Und dann wird da gefeiert. Und da ist da Freude und Fröhlichkeit. Und das ist für den Sohn, für den zweiten schon suspekt. Freude, Fröhlichkeit, bei meinem Vater, hier stimmt was nicht. Also er hört die Musik und er hört sogar den Tanz. Also vielleicht vibriert die Erde schon, so sind die da am Tanzen. Und für das Wort, was hier im Griechischen für Musik steht, das Wort heißt Symphonias. Hier ist eine Symphonie der Freude im Gang. Wo Menschen wie der jüngere Sohn in die Arme des Vaters laufen, wo Menschen zurück zu Gott kommen, gibt es keine passendere Reaktion, als eine Freudensymphonie abzuliefern, zu spielen, zu feiern, zu tanzen. So beschreibt Jesus den Vater. So beschreibt Jesus Gott. Da, wo Menschen zu Gott finden, muss gefeiert werden. Und jetzt ist dieser ältere Sohn auf dem Weg nach Hause und er stoppt, er bleibt stehen in sicherer Entfernung. Er ist irritiert von dieser Freude, die so rauskommt. Und genau hier liegt sein Problem. Der ältere Sohn ist ja eigentlich der Brave. Er ist immer zu Hause geblieben, hat sich angestrengt, hat gearbeitet. Und gleichzeitig, wie sich auch im weiteren Verlauf dieser Geschichte zeigen wird, hat er mindestens eine genauso große Distanz zum Vater wie der jüngere Sohn, der weit weggegangen ist. Er war äußerlich und innerlich weit weg und der ältere Sohn ist innerlich weit weg. Wir werden das noch sehen. Er erkundigt sich also bei einem Hausangestellten, was denn da los sei. Ich weiß nicht, wo der Hausangestellte, vielleicht kommt der Hausangestellte gerade aus dem Lager und holt die nächste Fuhre Wein, weil sie nicht gereicht hat, weil sie so feiern müssen. Jedenfalls, der Hausangestellte wird von dem Sohn gefragt und ich kann mir vorstellen, dass der Hausangestellte denkt, was ist denn hier los? Der weiß noch nicht Bescheid. Da wird mir ja die Ehre zuteil, ihm zu sagen, welche Freude hier gerade passiert ist. Dein jüngerer Bruder, der ist nach Hause gekommen und dein Vater feiert die Fete aller Feten, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Und dann guckt er vielleicht ganz erwartungsvoll in die Augen des älteren Sohnes und was sieht er dort? Verbitterung, Enttäuschung und Wut. Eine ernüchternde Reaktion des älteren Sohnes. Für ihn ist das kein Grund zur Freude, dass der jüngere Sohn wieder zu Hause ist. Er sieht keinen Grund, reinzukommen ins Vaterhaus und mitzufeiern. Was ist mit diesem älteren Sohn passiert? Interessanterweise passiert dann das Gleiche, was bei dem jüngeren Sohn passiert ist. Was macht der Vater? Der Vater macht sich auf und geht diesem älteren Sohn entgegen, so wie er dem jüngeren Sohn entgegengegangen ist. Der Vater macht sich auf und begegnet dem älteren Sohn und redet ihm gut zu und sagt, mein Kind. Der Vater macht sich auf, die Distanz, die der ältere Sohn hat, obwohl er immer zu Hause geblieben ist, diese distanzierte Vaterbeziehung zu kitten, zu überwinden und ihn mit offenen Armen einzuladen, doch mitzufeiern. Und dann kommt sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Die ganze aufgestaute Wut, der ganze Ärger platzt aus dem älteren Sohn raus und prasselt auf den Vater nieder. Sein ganzes Verständnis von Sein im Vaterhaus, sein ganzes Bild von dem Vater wird da deutlich. Es ist so furchtbar traurig und erschütternd, wie es einem ergehen kann als langjährigem Kind Gottes. Das sagt der Ältere, ich habe dir alle Jahre Sklavendienst geleistet. So heißt das Wort. Ich habe dir nicht gedient, sondern es ist ein Wort für Sklavendienst. Ich habe dir Sklavendienst abgeleistet. Ich habe alle Anweisungen befolgt und alle Gesetze gehalten. Ich habe das getan und das getan. Aber du hast nie auch etwas Gutes für mich getan. Du hast mir nie einen Grund gegeben zur Freude. Du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben. Merkt ihr, was für ein Bild der ältere Sohn hat? Er sieht sich als Sklave, der sich für seinen Vater krumm zu buckeln hat. In diesem Geist und in dieser Haltung hat er alle Jahre seine Arbeit getan. In dieser Vorstellung hat sich die Distanz zum Vater immer weiter vergrößert. Wer vertraut und liebt schon einen Sklaventreiber, der vielleicht immer noch kontrolliert, ob alles gut ist, ob auch alles richtig macht, ob es auch genügt? Der Sohn, der Ältere sagt, ich habe und du hast nicht. Er hat sich offenbar dieses Bild gemacht, geschenkt gibt's bei meinem Vater gar nichts. Ich muss mir alles hart erarbeiten. Und selbst dann scheint es nicht zu genügen. Es genügt nie. Ich bin offensichtlich nie gut genug für den Vater. Und obwohl er diese Arbeit geleistet hat und während die anderen feiern immer noch glaubt, er muss arbeiten, denkt er, es reicht nicht. Je tiefer sich dieses Bild von seinem Vater in seine Seele förmlich hineingefressen hat, umso größer ist die Distanz zum Vater geworden und umso größer seine Wut. Und je größer die Distanz zum Vater und je stärker die Wut, umso härter sein Umgang mit seinem Bruder, den er gar nicht seinen Bruder nennt, sondern der da, dein Sohn. Und dann beginnt er, wenn man das weiterliest, die Sünden des Sohnes aufzuzählen. Und er beginnt, ihn zu verleumden, indem er behauptet, dass er das ganze Geld mit Prostituierten durchgebracht hat. Woher das weiß, wissen will. Er macht vor nichts Halt, so platzt seine Wut aus ihm heraus. Weil der ältere Sohn die Gnade, die Großzügigkeit seines Vaters nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr für sich erlebt, die Gnade nicht mehr erlebt, kennt er auch keine Gnade mit seinem Bruder. Wie soll er auch, wenn er den Eindruck hat, es gibt keine Gnade? Wie soll er da gnädig mit anderen sein? Wie soll er da gnädig mit seinem Bruder sein? Jesus erzählt die Geschichte, weil da Menschen sitzen, die ihm zuhören. Zwei unterschiedliche Gruppen. Für den jüngeren Sohn waren es die wirklich Verlorenen, die Sünder, die ihr Leben völlig ohne Gott gelebt haben. Es waren aber auch die anderen, hätte man ja gesagt, die Christen, die Frommen, die jahrelang in die Synagoge gehen, die sich als treue, hingegebene Mitglieder der Synagogengemeinschaft sahen, die aus ehrlichem Herzen alles dafür getan haben, um Gottes Gebote einzuhalten und genug zu leisten, dass Gott ihnen später den Lohn gibt für ihr Bemühen. Die sitzen da und merken plötzlich, wir sind gemeint. Sie merken mit dem älteren Sohn, was Jesus hier erzählt, da meint er uns mit. Der behauptet doch tatsächlich, dass wir in weiter Distanz vom Vater sind, weil wir meinen, wir müssten uns beim Vater alles verdienen. Sie haben sich den Buckel krumm gearbeitet, gefastet, gebetet, das Alte Testament, also die Tora, die Gesetzesbücher, studiert und penibelst alle Gebote eingehalten. Zumindest haben sie es versucht. Und sie wussten, Gott kann zufrieden mit uns sein. Und jetzt kommt Jesus und dreht das um. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast ein ähnliches Gottesbild. Gott verlangt alles von dir und gibt gar nichts. Ich genüge nicht, es reicht nie, egal wie viel ich in der Gemeinde mitarbeite, wie viel ich Bibel lese, wie viel ich bete und mich abrackere. Und vielleicht hast du dieses Wort Gnade mindestens schon 10.000 Mal gehört. Aber du denkst, für mich ist es eine fromme Phrase. Echt erleben, was Gnade ist, das würde ich gerne. Und vielleicht denkst du, aber Gott, gib mir es nicht. Dieses Gefühl, Gnade zu erleben, habe ich verloren. Ich habe den Blick für diese Gnade verloren. Und ich habe den Eindruck, jetzt muss ich nur noch leisten. Vielleicht hast du das mal erlebt, als du zum Glauben gekommen bist, dass Gott dir vergeben hat. Und du dachtest, es hat sich wie Gnade angefühlt. Aber jetzt bin ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen und selbst dafür verantwortlich, dass mein Leben in Bezug auf Gott funktioniert, dass ich alles gut und richtig mache. Und vielleicht hat bei dir irgendwann auch angefangen, diese Wut auf Gott so immer mehr Raum zu gewinnen. Diese Wut auf Gott, dass du dir so Mühe gibst und er das scheinbar nicht honoriert. Ich hatte lange Zeit genau dieses Gottesbild. Ich muss alles Mögliche tun, um Gott doch irgendwie zufriedenzustellen. Ich bin sozusagen schon immer fromm aufgewachsen. Hatte das Gefühl, wenn ich nichts leiste, bekomme ich nichts bei Gott. Und genügend tue ich Gott sowieso nicht. Ich habe Bibel gelesen, weil ich die Befürchtung hatte, dass Gott sonst unzufrieden oder sauer auf mich ist. Ich habe mitgearbeitet, weil ich dachte, sonst beachtet mich Gott gar nicht. Aber ich habe es irgendwann ganz gelassen, weil ich mit dieser Art Gott nichts mehr anfangen konnte. Das Einzige, was ich wollte, mir diesen Gott vom Hals halten. Was soll ich sagen? Ich bin erfreulicherweise diesen Gott losgeworden. Bin ihn losgeworden. Oder sollte ich besser sagen, ich bin davon losgekommen, mein eigenes Gottesbild fälschlicherweise mit dem Gott zu verwechseln, von dem Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt, diesem großzügigen, ja förmlich verschwenderischen Gott, der sich selbst auf den Weg macht, auf mich zu, auf Menschen zu und sagt, komm, du bist doch immer bei mir gewesen oder komm wieder zurück, du bist mein Kind. Wie ich den losgeworden bin, kann sagen, ich habe nichts gemacht. Ich habe das erlebt, was die beiden Söhne erleben, dass Gott auf mich zukommt. Ich glaube, es hat Gott gemacht, um mir deutlich zu machen, du musst nicht wieder dir Mühe geben und mir zeigen, dass du es auch wert bist, dass ich mich auf den Weg mache zu dir. Und Gott hat sich aufgemacht und hat mich seine atemberaubende, völlig bedingungslose und voraussetzungslose Liebe erleben lassen. Ich habe so viel von Liebe Gottes gehört. Ich habe so viel von Gnade Gottes gehört. War ja, wie gesagt, in einem frommen Umfeld aufgewachsen. Die Worte kannte ich alle. Aber erleben wollte ich es. Und dann habe ich von Leuten gehört, die wie der jüngere Sohn war. Und ich war enttäuscht. Ich konnte mich nur bedingt mitfreuen, weil ich dachte, ja und ich? Die erzählen, was sie mit Gott erleben und ich? Und ich kann mich so reinversetzen in diesen älteren Sohn. Gott ist mir begegnet in seiner wirklich voraussetzungslosen, bedingungslosen Liebe und hat mir gezeigt, dass ich genüge, weil alles Ungenügende mit Jesus Christus am Kreuz gestorben und begraben ist. Und dass Gott derjenige ist, der es sich nicht wieder anders überlegt, wenn ich wieder einen Fehler mache. der sich nicht wieder sagt, okay, der nicht wieder sagt, okay, oh, das habe ich jetzt so nicht gedacht. Eigentlich dachte ich, jetzt wäre das bei dir klar. Jetzt tust du doch wieder irgendwie was Falsches, sündigst doch wieder. Jetzt gehe ich wieder auf Distanz. Dass Gott gerade so nicht ist. Dass er nicht sich anders überlegt, wenn ich Mist baue und schuldig werde. Als ich das erlebt habe, war damals jemand da, mit dem ich meine ganze Wut, meine ganze Enttäuschung, meine ganze Sehnsucht nach einem liebenden, vergebenden, großzügigen, gnädigen Gott vor Gott rausschreien konnte. War jemand da, der gesagt hat, komm, lass uns beten, lass uns das alles Gott sagen, lass uns das vor Gott auskübeln. Mit dem konnte ich meine ganze Sehnsucht nach dem wahren Gott vor Gott bringen. Und heute, ich wünschte, ich könnte sagen, ha, ist alles weg, dieses Gottesbild war mal. Auch wenn solche Wunden geheilt sind und ich das auch genieße, diese Gemeinschaft mit Gott mir nichts mehr ist, was ich tun muss, stille Zeit machen, wie so ein frommen Jargon heißt, also Bibel lesen und beten, ja, das muss man als Christ, als guter Christ machen, um irgendwie zu wachsen in irgendwas oder um irgendwie Gottes Liebe nicht ganz zu verlieren oder warum auch immer. Nein, diese Zeit mit Gott verbringen, um, wie es einer sagte, im Gebet zu sein, um Gottes Gegenwart zu genießen und sich einfach Gottes Gegenwart auszusetzen und nicht was leisten zu müssen, dass Gott nicht da sagt, oh, lass uns stille Zeit machen, mal sehen, was du mir lieferst. Auch wenn die ganzen Wunden oder wenn die Wunden geheilt sind, dann ist das wie bei Wunden, die man am Körper hat. Wenn man so Narben hat, richtige Narben, dann schmerzen die schon mal, wenn das Wetter wechselt. Wenn der Wind dreht, wenn der Luftdruck steigt oder fällt, dann merkt man schon mal, ach, da ist noch eine Narbe, da hatte ich mal eine Wunde, die Narbe schmerzt. Manchmal ist das so. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich Menschen habe, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, andere Christen, weil ich es nötig habe, es zu hören, mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich habe es nötig, hier das Abendmahl zu feiern, dass mir jemand anderes, ein anderer Christ, andere Christin sagt, hier Stefan, Christus hat sein Leib für dich gebrochen. Christus hat sein Blut für dich vergossen. Und das heißt ja nicht, Christus hat sein Leib für dich gebrochen, wenn du möglichst viel arbeitest, dich möglichst anständig verhältst, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, wenn du alles selbst bereinigst. Und ich bin dabei zu entdecken, was es heißt, wenn Jesus sagt, dem Vater das in den Mund legt, alles, was mein ist, ist dein. So überlies mal vielleicht schnell, naja gut, klar, der war zu Hause, alles, was mein ist, ist dein. Überleg dir, wenn du Kind Gottes bist, wenn du zu Gott gehörst, dass Gott zu dir sagt, alles, was mein ist, ist dein. Und Jesus sagt hier nicht irgendwelche Phrasen und denkt, naja gut, jetzt darf man nicht, leg doch nicht alles auf die Goldwaage. Er meint es genau so. Alles, was Gott gehört, gehört dir, wenn du Kind Gottes bist. Und wenn du es nicht bist, dann lade ich dich ein, diese Liebe Gottes zu erleben und zu erfahren und den Reichtum zu entdecken, der in Christus liegt und in dem Vater. Und wenn du dich in dem älteren Sohn wiedererkennst, dann geh nicht vielleicht mit deiner Wut, deiner Enttäuschung, mit deinem verschobenen Gottesbild, deinem kaputten Gottesbild nach Hause. Es wäre ein Jammer. Gleich sind Leute hier nach dem Gottesdienst, die dir zuhören, die auch deine Wut aushalten, die mit dir beten, mit denen du zusammen alles vor Gott ausschütten kannst. Ich war erstaunt, was Gott alles aushält. Und dass Gott, als ich meine Wut ausgekübelt habe, nicht sauer war und sagt, Freundchen, so redest du nicht mit mir. Sondern eigentlich, ich habe das förmlich gespürt, dass er froh war, dass ich endlich mit meinem Götzenbild aufhöre und mich Gott zuwende. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich bin dabei, Stück für Stück zu begreifen auf der Reise und freue mich an jedem, der mit mir auf der Reise ist, wo wir uns austauschen können, wo ich lernen kann. In Epheser 3, 1 Vers 3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. So sieht sich durch die Bibel, wie großzügig Gott zu uns ist. Bemerkenswerterweise gibt es hier bei dem jüngeren Sohn ein Happy End. Er ist wieder zurück beim Vater. Er lässt sich in die Arme nehmen. Er macht gar nicht viel. Er sagt er kommt zum Vater. Er sagt, Vater, ich bin's nicht. Er sagt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und noch bevor er sagt, ich bin's nicht wert, erstickt sein Vater ihn schon mit einer Umarmung und feiert ein rauschendes Fest. Und es wird gefeiert, was das Zeug hält. Hier bei dem zweiten Sohn bleibt das Ende offen. Es gibt kein Happy End. Oder gibt es ein Happy End? Jesus lässt diese Geschichte damals bewusst offen, um deutlich zu machen, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, und um es heute uns deutlich zu machen, ihr Christen, die ihr vielleicht irgendwann die Gnade aus dem Blick verloren habt, nicht mehr wahrnehmt, was für ein großzügiger Gott ich bin. Euch lade ich ein, die Großzügigkeit und vorbehaltlose Liebe Gottes zu entdecken. Das ist die Basis für alles Dienen und was auch immer. Und wie gut, dass wir das Abendmahl heute haben. Eine Einladung Gottes, Gottes Großzügigkeit und bedingungslose Liebe zu erleben. Hier vorne hängt das Kreuz in Verbindung mit dem Abendmahl. Was wollen wir mehr? Das Kreuz als Zeichen der ultimativen Liebe Gottes. Und wenn du dich danach sehnst, dass Gott wieder neu zu erleben und diese Gnade zu erleben und nicht die Gnade wegzuschieben, weil du denkst, wird viel zu viel über Liebe und Gnade geredet, viel zu wenig. So lange, bis du es erlebst, diese Gnade und Liebe Gottes, müssen wir darüber reden und müssen wir im Austausch sein. Gottes Einladung steht fest, komm. Wenn du dich danach sehnst, komm und feier mit das Abendmahl. Gottes Einladung steht fest, komm und erlebe seine Gnade, seine bedingungslose Liebe. Erlebe Gottes Schönheit, erlebe diese Symphonie der himmlischen Freude Gottes. Erlebe, dass Gott dir die Menschenwürde, die du vielleicht selbst genommen hast, wiedergibt. Beim Abendmahl kommt zum Zug und wird deutlich, dass Gott ein Gott der ist, der schenkt. Er lädt uns ein zum Tisch. Nicht wir laden ein, Gott selbst lädt ein. Wenn du dich danach sehnst, nach dem, der für dich ist, nach dieser Wiederherstellungs- und Versöhnungsfeier, dann bitte ich dich, am Abendmahl teilzunehmen, und dann bitte ich dich, nicht nach Hause zu gehen, sondern mit jemandem ins Gespräch zu kommen und für dich beten zu lassen. Amen.